Wir haben am letzten Dienstag im Gesprächskreis ein Thema nur so gestreift. Und manche haben sich vielleicht gefragt, warum geht er da nicht ins Detail? Ich weiß wohl, es ist eines der schwierigsten Themen überhaupt, die Gottes Wort kennt. Und ich hatte es angedeutet, dass unsere Logik uns da im Allgemeinen im Stich lässt. Da heißt es im zweiten Vers des ersten Petrusbriefes, im ersten Kapitel, dass wir, oder vielmehr Petrus schreibt an Menschen, von denen er sagt, Gott hat sie erwählt nach der Vorsehung Gottes. Nun, Wahlen sind ja im Moment das ganz große Thema in den Medien, nicht wahr? Gerade heute Abend, und die meisten von uns sitzen nachher beim Chinesen, und da wird es wahrscheinlich nicht übertragen werden, dieses Duell zwischen den beiden Kanzlerkandidaten. Wen werden die Deutschen wählen? Ich bin ja immer sehr froh, dass ich nicht wählen gehen muss, weil irgendwie kriege ich die Wahlunterlagen nicht hier nach Spanien. Und das seit knapp 20 Jahren. Aber ich merke auch, ich würde mich schwer tun. Ich merke auch, ich weiß nicht genau, wen kann man heute noch wählen. Und ich habe den Eindruck, es geht uns fast so ähnlich wie den Christen in den Vereinigten Staaten, aber vielleicht wählen wir mehrheitlich doch nicht ganz so falsch wie sie, wie sich herausstellt im Moment. Und so heißt mein Thema Gottes Wahl. Und ich möchte einen Text mit euch anschauen, nicht aus dem ersten Petrusbrief, sondern ihr könnt ihn mitlesen, hier aus dem Römerbrief, den 9. Kapitel ab Vers 14. Es ist Paulus, dem wir diesen Brief zuschreiben, und er schreibt an diese junge Christengemeinde in Rom, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei fern. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise. Und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sprich doch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen mein Gefäß zu ehrenvollen und ein anderes zu nicht ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen. Nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, Gottes Wahl. Und ich würde was darum geben, wenn ich jetzt in diesem Moment so die Gedanken von einigen von euch lesen könnte. Das kann ich von hier vorne ein bisschen. Nämlich an eurem Gesichtsausdruck. Und ich sehe in manchen Gesichtsausdrücken die gleichen Fragen, die ich bei mir auch habe. Dieser Text, er ist enorm anspruchsvoll. Und wir merken, die Gemeinde in Rom, die war mit der gleichen Frage beschäftigt, wie wir bis heute. Warum ist das so, dass manche Menschen zum Glauben kommen und andere eben nicht? Warum ist das so, dass es manchen Menschen leicht fällt, ihr Leben, so wie wir es in dem letzten Lied gesungen haben, dem Herrn zu übergeben und zu sagen, okay, Gott, ich möchte mein Zeugnis vor aller Welt ganz klar, vielleicht durch eine Taufe, darstellen und sagen, du bist jetzt derjenige, der in meinem Leben den Ton angibt und nicht mehr die Werte dieser Gesellschaft und dieser Zeit. Ich möchte mein Leben so ausrichten, damit es dir gefällt.
Und andere, die schaffen diesen Schritt einfach nicht. Wir leben in einer Zeit, wo Gleichgültigkeit das größte Problem der Christenheit geworden ist. Manche sagen, es hat mit dem Wohlstand zu tun. Es hat damit zu tun, dass es uns Menschen einfach zu gut geht. Und gerade die älteren Generationen, die sagen ganz klar, immer wenn es den Deutschen, immer wenn es den Menschen generell schlecht ging, dann waren die Kirchen voll. Und ich habe hier in dieser Gemeinde schon das eine oder andere Mal mit Leuten gesprochen, die ich kennengelernt habe, und die fragten mich, und ist deine Kirche genauso voll wie die in Deutschland? Ich sage, du, ich kann mich nicht beklagen. Wir haben immer noch Platz, außer zu Heiligabend. Da ist es hier meistens so voll, dass sogar die Leute hier auf den Treppen mitunter sitzen. Aber im Allgemeinen ist unsere Kirche gut besucht. Jemand sagte, das glaube ich nicht. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Gemeinde und Christsein und das alles, aber ich will im 21. Jahrhundert nochmal eine Kirche sehen, die gut besucht ist. Hey, das war damals genauso. Die Menschen, sie kamen zum Glauben oder eben nicht. Und Paulus argumentiert mit den Christen in Rom, warum ist das so? Es gibt Themen, die bei den meisten von uns in ihrem Denken einen Schalter umlegen. Das sind so irgendwie was wie Reizthemen, Reizworte. Das bewirkt, dass wir Menschen dann nur in eine bestimmte Richtung denken können. Und eine Frage, die ist in diesem Text hochgekommen, das ist so ein Reizthema. Ist Gott ungerecht? Wir schauen in die Vereinigten Staaten. Diese Wahnsinnsüberschwemmung dort in Houston. Menschen bleiben ohne Haus und Hof. Menschen sterben. Und dann gucken wir Richtung Indien und merken, das ist noch viel schlimmer, dieser Monsunregen, der da dieses Jahr runtergekommen ist. Und Menschen fragen sich, warum? Warum gibt es Länder, warum gibt es Gegenden auf dieser Erde, wo die Menschen nahezu verdursten, weil es so trocken ist? Und andere Gegenden, dass die Menschen ertrinken, weil es so stark regnet. Warum die Kriege? Warum Tod und Leid? Diese Warum-Fragen, die beschäftigen die Menschen. Ab diesem Predigttext geht es heute gar nicht um diese Warum-Fragen. Und so möchte ich euch ermutigen, versucht einmal diesen Schalter in euren Kopf wieder in die andere Richtung umzulegen. Es geht heute nicht um diese Fragen. Warum geht es dem Apostel Paulus? Es geht ihm nicht um die Frage, ob Gott an dem Leid in dieser Welt schuld ist. Es geht ihm um ein ganz anderes Problem. Er möchte den Christen in Rom das Zentrum des Evangeliums vor Augen stellen. Das Zentrum, was hier in diesem Abendmahl dargestellt wird. Wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern, dann wollen wir uns darüber im Klaren sein. Hier geht es um das Essentielle unseres Glaubens. Würden wir dieses Abendmahl, würden wir dieses Kreuz aus unserem Glauben herausnehmen, dann wäre unser Glauben nur noch eine Hülle. Er wäre hohl und im besten Fall eine schöne Gewohnheit. Worum geht es dem Apostel? Paulus geht es darum, dass die gute Botschaft, die uns Menschen rettet, die uns vor Gott gerecht macht, eben darin besteht, dass Christus für uns gestorben ist. Dass wir nicht durch das, was wir Gutes tun, vor Gott in Ordnung kommen, sondern nur durch das, was Gott Gutes getan hat. Und er sagt es ganz klar, wir haben es vorhin mitlesen können, es liegt nur an Gottes Erbarmen, dass Menschen gerettet werden und nicht an unserer menschlichen Leistung. Für die nächste Woche müssen unsere Teenies im Konfikurs Römer 3, Vers 23 auswendig lernen. Da ist nur einer anwesend, kann es wahrscheinlich noch nicht. Muss noch. Guckt euch diesen Vers einmal an. Er sagt, es ist kein Unterschied. Wir sind alle Sünder. Und wir mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. So übersetzt Luther. Ja, mangeln des Ruhmes. Luther will sagen, es gibt nichts, was wir vorweisen könnten. Es gibt nichts, was unsere Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen könnte, was von uns herkommt. Wir können nichts dafür tun, dass diese Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt. Nein, Gott hat bereits alles getan. Dieser Text, er spricht von der Gnade Gottes. Wir können nichts tun von uns aus. Das ist das Evangelium. Und jetzt kommt unser Denken mit ins Spiel, unsere Logik. Nämlich, wenn wir Christen allein durch Gnade gerettet werden, wenn es nicht an uns liegt, ja, wenn es nicht einmal unser Verdienst ist, dass wir glauben können, sondern auch das Gottes Geschenk ist, warum glauben dann nicht alle? Warum schenkt Gott das, was er uns geschenkt hat, nicht allen Menschen? Wenn Gott den Glauben macht, warum stößt das Evangelium von Jesus Christus dann auf so viel Ablehnung? Wir haben es ja im Römerbrief deutlich gelesen. Paulus sagt, es liegt nicht an jemandes Laufen oder Wollen, sondern allein an Gottes Gnade. Was ist mit Gott? Will er nicht allen Menschen gnädig sein? Ist Gott in diesem Sinne nicht gerecht? Merken wir, das ist die Frage, die Paulus umhertreibt. Und vielleicht überfordere ich euch heute ein klein bisschen. Und so verstehe ich diese Predigt eigentlich nur als Anregung, sich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Paulus, er macht uns nicht mit vorschnellen Erklärungen fertig. Man kann damit so viel kaputt machen, wenn man so diese Standardlösungen schnell aus dem Hut zaubert. Man könnte anderen den Weg zu Gott versperren. Man könnte mit diesen schnellen und einfachen Lösungen Mauern aufrichten, ja Feindschaften zwischen Menschen schaffen. Zum Beispiel gibt es da zwei schnelle Erklärungen, die ich häufig gehört habe. Menschen sagen, ich fühle in mir einfach nichts, was mich zu Gott zieht. Gott hat mich einfach nicht so gemacht. Ich kann nichts dafür. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Da ist Gott selber schuld. Er hat mich so gemacht. Manche gehen noch ein Schrittchen weiter und sie hadern mit Gott und sagen, das ist nicht gerecht. Warum fällt es einigen Menschen so leicht, zum Glauben zu kommen an Jesus Christus? Warum können sie so leicht mit diesen tiefen geistlichen Inhalten umgehen und sie verinnerlichen? Und ich kann es überhaupt nicht. Und die Zweiten sagen, die Ungläubigen, sie sind selber schuld, weil sie wollen nicht. Das sind zwei sehr vorschnelle Erklärungen. Die Frage, die uns beschäftigt, warum glauben Menschen nicht? Ich meine, an diesem ersten Sonntag im Monat wurde in ganz vielen Gemeinden Deutschlands miteinander Abendmahl gefeiert. Viele Gemeinden tun es jeden Sonntag. Da ist nichts Verkehrtes daran. Wir tun es nur einmal im Monat, eigentlich nur aus einem Grund. Wir möchten, dass die Bedeutung der Abendmahlsfeier immer wieder unterstrichen und hervorgehoben wird. Wir haben Angst davor, so möchte ich es formulieren, dass Abendmahl womöglich zur Routine werden könnte und irgendwie in die Liturgie eines jeglichen Gottesdienstes gehört, weil es so sein muss. Und wir uns womöglich überhaupt nichts mehr dabei denken. Vielleicht war das heute in vielen Gottesdiensten so, dass Menschen zum Abendmahl gegangen sind, dass sie ein bisschen Brot genommen haben und einen Schluck Wein und überhaupt nicht mehr an das Kreuz gedacht haben, von dem wir gesungen haben. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Haben wir gesungen. Sein Kreuz macht mich rein. Warum glauben die Menschen nicht? Sie sind selber schuld, die Leute, die nicht glauben. Sie wollen nicht. Wäre eine zu schnelle und zu leichte Erklärung. Und sie würde viel kaputt machen. Wir merken, Paulus argumentiert in diesem Text, ich möchte euch ermutigen, lest diese Verse aus dem 9. Kapitel noch einmal nach. Paulus argumentiert hier nicht groß. Er verteidigt Gott nicht. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagte einmal, wer Gott verteidigt, der hat ihn schon verraten. Wer Gott verteidigt, der hat ihn schon verraten, denn er hat ihn dadurch, dass er ihn verteidigen will, Jatschu auf seine eigene Ebene heruntergeholt. Er hat ihn zu seinesgleichen gemacht. Paulus macht das nicht. Und er mutet uns lieber allerhand zu und sagt, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Du bist doch das Geschöpf und nicht der Schöpfer. Du stehst doch nicht mit Gott auf einer Stufe. Er ist doch nicht dein Kumpel, dass du mit ihm argumentieren könntest. Und erst recht nicht kannst du über ihm zu Gericht sitzen. Nein, Gott ist frei in dem, was er tut, und zwar in allem, was er tut. Und darum spricht er zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann wollte Mose den Namen Gottes wissen. Nun, für uns sind heute Namen nicht so bedeutungsvoll, sie sind nur noch Rufnamen. Ja? Wir rufen jemanden, wenn wir seinen Namen nennen und erwarten, dass er sich dann umdreht und wir mit ihm ins Gespräch kommen können. Der Name im Alten Testament und auch im Neuen Testament hat eine viel tiefere Bedeutung. Der Name gibt eine Aussage über das Wesen desjenigen, der den Namen trägt. Und als Mose nach dem Namen Gottes fragte, dann wollte er eigentlich wissen, Gott, wie bist du und wer bist du? Und Gott sagt zu ihm, und diesen Namen sprechen die Juden bis heute nicht aus, er kommt nicht über ihre Lippen, weil er ihnen heilig ist. Luther übersetzt, und die meisten folgen ihm da, ich bin, der ich bin. Es klang am besten in dem ersten Lied durch, das wir gesungen haben. Da haben wir von der Treue Gottes gesungen. Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater. Du änderst dich nicht. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Da steckt noch viel mehr drin in seinem Namen als dieser treue Gedanken, dieser Gedanke davon, dass er sich nicht verändert. In diesem Namen steckt zum Beispiel drin, ich bin für euch Menschen nicht verfügbar. Und darum heißt es in einem der 10 Gebote, du sollst dir kein Bild machen. Weil wenn wir uns ein Bild machen würden, würden wir ihn reduzieren auf das, was wir darstellen. Aber Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und selbst wenn es dein Denken sprengt und selbst wenn deine Logik aushakt dabei, ich bin, der ich bin. Und darum sagt Paulus, Gott ist frei in seiner Gnadenwahl. Er macht es nicht wie die Menschen heute, oft wie auch ich. Und er bricht nicht ab, wo das Denken da unbequem wird, wo es irgendwie für uns nicht nachvollziehbar wird. Paulus sagt, Gott ist frei in seinem Erbarmen und in seinem Nicht-Erbarmen. Und er gibt das Beispiel von dem Töpfer. Ich vermisse heute die Monika in unserer Mitte. Habt ihr gewusst, dass Monika eine begabte Künstlerin ist in diesem Bereich? Jeder, der sie einmal besucht hat, er wird das sehen, denn er findet in ihrer ganzen Wohnung keinen Platz, wo er sitzen könnte. Überall stehen Skulpturen, die sie gemacht hat. Ein Mensch ist wie ein Tonklumpen in Gottes Hand. Warum sagt Paulus das so? Ist das nicht eigentlich ein unerträglicher Gedanke? Lass es dir gesagt sein, Mensch, Gott ist frei. Es gibt kein Anrecht auf Gnade und Erbarmen. Es wäre vermessen, wenn wir Menschen Gott anklagen wollten, so als wäre er uns etwas schuldig. Vielmehr liegt es in unserer Freiheit, wenn wir auf dieses Kreuz sehen, zu begreifen, er starb für mich. Und Gottes Wort gibt uns diese Verheißung, wer ihn sucht, wird ihn finden. Und wir werden es nachher während der Abendmahlsfeier auf der Leinwand sehen, wer anklopft, dem wird aufgetan. Der Gott der Bibel ist ein barmherziger Gott. So barmherzig, dass es auch hier unsere Vorstellung durchaus sprengt. Aber er ist nicht unser Kumpel. Und er ist keineswegs auf einer Ebene mit uns. Ja, er wurde Mensch in Jesus Christus, damit wir ihn begreifen, wie er ist. Und doch bleibt er der Allmächtige und eben auch der gnädige Gott. Warum glauben die Menschen nicht? Diese Frage werde ich heute nicht beantworten können. Auch Paulus konnte sie nicht beantworten. Unser Wille spielt garantiert eine Rolle. Aber Paulus möchte betonen, es ist nicht eine Willensentscheidung allein. Du kannst nicht zum Glauben kommen, wann du willst, sondern Gottes Geist bestimmt den Zeitpunkt. Dann, wenn er dein Herz berührt, dann ist die Stunde. Es ist Gottes Erbarmen, dass ich Christ bin, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Das möchte der Apostel Paulus betonen. Es ist nicht mein Wollen und es ist auch nicht mein Laufen, nicht das, was ich vollbringe an guten Taten, sondern es ist Gottes Erbarmen. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, haben wir vorhin gesungen. Und darum können wir nicht sagen, die sind selber schuld, weil sie nicht glauben. Ihr Zeit kommt. Lasst uns nicht Menschen abschreiben, wollte ich fast gesagt haben, nur weil sie nicht zum Glauben kommen. Er ist auch für sie gestorben, der Gott, an den wir glauben. Er liebt die Menschen und er geht ihnen nach. Paulus hat niemanden abgeschrieben. Paulus, er hat den Menschen gepredigt zur Zeit und zur Unzeit, sagte er. Da, wo Menschen ihn abgelehnt haben, hat er nicht gleich aufgegeben. Was ist jetzt mit denen, die nicht glauben? Wenn die nicht schuld sind und Gott ist ganz frei, was wird mit ihnen? Wie sollen wir von Gott reden und Gott bekennen als dem Allmächtigen und den gütigen Gott? Die Antwort, die Paulus gibt, ist: Lass Gott Gott sein. Er ist frei. Du hast ihm nichts vorzuschreiben. Aber du selbst gib keinen Menschen auf, schreib keinen ab, brich mit ihm über ihn nicht das letzte Urteil, sprich mit ihm über das letzte Urteil. Was weißt du schon? Bezeuge lieber Christus, den Barmherzigen, und dann lass Gott Gott sein. So möchte ich zusammenfassen und überleiten zu dieser Abendmahlsfeier. Wir werden gleich miteinander beten. Das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, sind große Worte, die wir dann in den Mund nehmen. Da steht viel Evangelium drin. Gott ist frei. Gott, er ist für die Menschen gestorben, weil er die Menschen liebt. Er ist ein barmherziger Gott. Und in seiner Hand liegt die Zukunft. In seiner Hand liegen alle, die mit mir glauben. In seiner Hand liegen aber auch die ungelösten Fragen, die uns beschäftigen. Und in seiner Hand liegen auch die, die nicht glauben. Amen.